Nicht noch ein Yoga-Podcast.
Ich bin überhaupt nicht jemand, der viel Zeit für Rückblicke verwendet, aber mit einem guten Freund wie jetzt hier in diesem Setting finde ich es spannend, auf so ein Jahr zurückzublicken, das ja ein bewegtes war. Und ja, und auch ein bisschen zu zelebrieren inmitten von all diesen, was du vorhin angesprochen hast, all diesen Veränderungen, all diesen Unsicherheiten, all diesen Sturm an Befindlichkeiten, wenn man das so sagen darf.
Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Es wird sehr lange nicht mehr so ähnlich sein wie vorher. Und dann ist die Welt so anders, dass es nicht mehr ist wie 2019.
Du kannst nur vorleben, was in deinem Leben den Unterschied gemacht hat. Mhm. Authentisch. Du brauchst deinen Kindern nicht vorleben, dass du nicht mal einen schlechten Tag hast, dass du nicht mal weiter weißt.
Hello! Back on the mat, ohne Mat heute, weil wir auf dem nagelneuen Shiva-Shiva-Yoga-Parkett sitzen.
Fantastisch.
Bitte, ich hoffe, du trägst keine Nietengurte oder sowas.
Nicht wie sonst immer, gell? Nägel und Nieten. Nee, ich bin...
Ketten und Leder.
Wie eigentlich immer habe ich mir ja einen Beruf ausgesucht, um eine Entschuldigung zu haben, nur in Jogginghosen zu vegetieren. Und ja, ich bin natürlich deswegen auch in der Jogginghose hier vor dir, ohne Nieten. Ohne andere Stachlichkeiten, aber hoch erfreut, dass wir uns endlich mal wieder sehen zum Jahresabschluss, zum Jahresabschlussgespräch. Und mir ist schon ein bisschen feierlich zumute.
Mir auch. Es ist auch so ein bisschen End-of-the-World-Gespräch, finde ich, mit dem drohenden Lockdown, mit, keine Ahnung, mit der unsicheren Zukunft. Und meine erste Frage an dich geht sofort da rein. Mhm. Vermisst du normale Kleidung nach 2 Jahren Lockdown und Yoga-Lehrer-Dasein?
Um ganz ehrlich zu sein, ist es gerade nur so im Halbspaß gesprochen worden. Ich hatte als Wirtschaftspsychologe ein paar Jahre das Missvergnügen, in diesem Bereich Personalentwicklung zu arbeiten und habe da mich nicht in Jogginghose reinbewegen können in diese Büros und ich habe mich komplett unwohl gefühlt. Das heißt, für mich war das tatsächlich ein Wunsch, das mag jetzt sehr oberflächlich klingen, dass ich leger gekleidet meinen Alltag verbringen darf. Mhm. Und insofern hatte der, wie in so vielen anderen Belangen, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte dieses Jahr, diese Phase auch mit der Pandemie, weder auf mein Outfit einen großen Einfluss, noch auf mein Innenleben einen großen Einfluss. Das wirkt manchmal ein bisschen unsensibel, wenn ich das sage, weil ich sage das unter dem Verständnis, dass sehr viele Leute sehr gelitten haben, wirtschaftlich, emotional. Aber für mich hat sich nichts geändert. Ich laufe in Jogginghose rum, ich mache meine Morgenpraxis, ich lebe und liebe Yoga und ich hänge mit Leuten rum wie mit dir und sonst, ich gehe abends nicht aus, mir kann man kaum was wegnehmen. mich kannst nicht mehr downlocken, wie ich schon Lockdown bin. Lockdown in was? In meiner Praxis, im Yoga. Es hat sich kaum was verändert, weder im Outfit noch in meinem Leben, muss ich gestehen.
Wie viele Jogginghosen hast du?
Bestimmt 20.
Kein Scheiß?
Kein Scheiß.
Okay, krass. Mhm. Das ist ja krass. Mhm. 20 Jogginghosen. Wie groß ist dein Kleiderschrank? Ich will jetzt alles wissen. Es könnte die letzte Folge für immer sein. Ich muss jetzt alles genau wissen.
Frag nochmal.
Wie voluminös in laufenden Metern ist dein Kleiderraum?
Kein Kommentar.
Ich habe schon gedacht, du kommst hier jedes Mal rein und sagst, ah, ich habe hier was Neues, die Hose habe ich auch noch nie gesehen. Dann hier dieser Pulli von dieser Hooligan-Marke.
Ich wurde vor kurzem von einem Nachbarn angesprochen und so viel übrigens zu diesem materiellen Ding, das immer missverstanden wird. Ich habe manchmal Coaching-Kunden und Schülerinnen oder Schüler, die sagen, hey, du willst wahrscheinlich nicht, dass wir uns was Schönes kaufen oder so, weißt dieses, du willst wahrscheinlich, dass wir wie ein Mönch leben. Nee, ich möchte, dass der Geist ist, wie von einem Mönch, kontrolliert. Mhm. Aber eine gute Retail-Shopping-Therapy-Session hat noch niemandem geschadet, am allerwenigsten mir. Und mich hat ein Nachbar vor kurzem angesprochen und hat gesagt, hey, sag mal, wie viele Turnschuhe hast denn du? Weil dem ist das den kenne ich gar nicht so gut. Super netter Typ, aber der wohnt so im Häuserblock von uns. Ja. Also jetzt muss ich es langsam ein bisschen zurückrudern, weil wenn das schon irgendwelchen mir unbekannten Nachbarn auffällt, ich habe ein Problem anscheinend.
Oder er hat so ein Sneaker-Fetisch-Ding am Laufen.
Das hey, who knows? Ihm ist auf jeden Fall aufgefallen. Ja, ja. Und er so, hey, sehr stabil, aber wie viele und so. Dann der hat mir die gleiche Frage gestellt. Und die Wahrheit ist, mein Alltag in mir und auch an mir entspannt zu verbringen, ist mir total wichtig. Und darum wie mein kleiner Sohn das damals genannt hat, in dieser kurzen Büro-Ära, die wirklich ich sehr schnell hinter mir gelassen habe, der hat das immer Polizeiuniform genannt. Er hat gesagt, warum bist du schon wieder in dieser Uniform? Weißt du, das war halt so Stoffhose, Fred Perry-Shirt oder irgendwie sowas. Und ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand so anzieht. Ich kenne auch Männer, die fühlen sich unglaublich wohl. Aber ich besitze zum Beispiel kein Anzughemd, keinen Anzug. Ich besitze keine Krawatte, nichts dergleichen. Ich habe das alles gehen lassen. Ich habe es versucht, war nicht meins. Bin sehr viel happier. Und drum, Lockdown oder nicht, das ist die Phase, die mir am besten gefällt.
Ich habe einen Anzugstermin am Wochenende. Ich habe eine Taufe mit angebundener kirchlicher Trauung und es wird ein Anzugstermin, definitiv. Und ich habe Inventur gemacht. Anzug passt noch, toll, schon mal ein gutes Zeichen. Hemd nicht aufzufinden, also verschollen. Schuhe in vager Erinnerung nach dem letzten Anzugstermin weggeworfen, denn es waren
durchgetanzt.
Sie waren einfach durch. Sie waren meine Hochzeitsschuhe von 2008 habe ich die sogar schon gekauft oder 2009 im Jahr der Hochzeit, aber ich glaube sogar ein Jahr vorher schon und habe sie dann für die Hochzeit recycelt und mir einfach nie neue Anzugsschuhe gekauft. Und die auf jeder Hochzeit, wo man mich getroffen hat, jede Beerdigung, jede Taufe, hatte ich immer diese Schuhe an und sie waren jetzt einfach fix und fertig.
Und weißt du, was lustig ist, Thomas? Ich wurde letztens oder vorletzten Sommer gefragt, jemanden zutrauen in so einer freien yogischen Zeremonie sozusagen. Und dann habe ich der Person wirklich einfach gesagt, ich besitze keinen Anzug. Mhm. Aber ich kann mich sehr schön machen in einem Hemd, in einem indischen aus Kalkutta, das ich von meinem letzten Indienbesuch mitgebracht habe. Und dann war das so, hey, fair. Das heißt, ich habe jetzt diesen Mittelweg gefunden. Das heißt, ich würde mir auch keinen Anzug mehr anschaffen, aber wer mich gern dabei hat, ich kann mich so halb präsentierbar machen. Halb präsentierbar bedeutet, dass, wenn ich mich gut
anziehe...
Die gebügelte Jogginghose. Nee, dann ist das Jeans und ein weißes T-Shirt. Ja. James Dean, das muss reichen.
Okay.
Aber sonst, nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, hat ain't a damn thing changed, wie House of Pain sagen würden. Das ist alles wie immer.
Geil, geil. Gut, guter Einstieg, hat gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Aber wir wollten ja Jahresrückblick machen. Hm. Jahresrückblick 2021, richtig? Da fehlt es mir. Das ist so mein Ding. Ich weiß nicht genau, welcher Wochentag ist und so. Das ist auch so ein Yoga-Unterricht.
Hauptsache, du weißt, in welchem Jahr du geheiratet hast. Das ist, glaube ich.
Das steht im Ring.
Ah ja, in meinem auch. Und wir haben, ich 2008, du 2009, oder?
Ja, und ihr auch im September, oder?
Mhm. Ja. Bei uns war das übrigens rückblickend, war das so aus yogischer, astrologischer Sicht ein ganz, ganz wertvoller Tag. Und es ist interessant, dass in meinem Leben wichtige Sachen oft zu Zeitpunkten passieren, die ich rückblickend jetzt auch sehen kann. Oh, ich wusste damals noch gar nicht von, aber dass es so Korrelationen gibt. Und darum finde ich so Jahresrückblicke, ich bin eigentlich kein sehr nostalgischer Mensch, muss ich gestehen. Das stellt mir oft ein Bein, wenn Leute mit mir zum Beispiel über diese Band, in der ich ja immer noch spiele, reden wollen. Weil solange das nicht vorkommt in meinem Leben, ich habe Kontakt zu meinen Bandkollegen, aber ich fühle mich nicht als Bandtyp, außer ich mach's. Mhm. Und das heißt, ich bin überhaupt nicht jemand, der viel Zeit für Rückblicke verwendet, aber mit einem guten Freund, wie jetzt hier in diesem Setting, finde ich es spannend, auf so ein Jahr zurückzublicken, das ja ein bewegtes war. Und und auch ein bisschen zu zelebrieren inmitten von all diesen, was du vorhin angesprochen hast, all diesen Veränderungen, all diesen Unsicherheiten, all diesen Sturm an Befindlichkeiten, wenn man das so sagen darf. Mhm. Trotzdem sich zu fokussieren auf, wo hat man sich selber in diesem Jahr kraftvoll und stark aufgestellt und was hat einem dabei geholfen, trotz dieser ganzen Dinge. Mhm. Und hat man in diesem Jahr Dips gehabt? Und ich glaube, das kann einem für weiterführend helfen, dass ich von Zielen und Plänen nicht so viel halte generell, das ist ja gemeinhin bekannt, aber ich finde so einen Rückblick sehr nett. Also wer weiß, was da noch auf uns zukommt, es gibt viel zu tun auf jeden Fall.
Es gibt auf jeden Fall genug zu tun.
Wie ging es dir denn jetzt im Rückblick? Wie stehst du denn diesem fordernden, vielleicht fordernden Jahr gegenüber, Thomas? Wie würdest du so einen Rückblick angehen?
Also mein Blick nach vorne ist sehr optimistisch. Weswegen, du siehst es ja gerade, ich das komplette Yoga-Studio eigenhändig umgebaut habe, so nebenbei. Boden verlegt, die Holzschränke sind raus, alles ist hell und gelb, neue Lichter, neue Küche auch.
Es sieht übrigens wundervoll aus. Wer noch nicht in den heiligen Hallen vom Shiva-Shiva-Yoga in München in der Goethestraße war, sollte das mal tun.
Definitiv.
Auch Leute, die das hier hören, und ich weiß von vielen Leuten, die diesen Podcast hören, die nicht aus München sind, aber München ist immer mal ein Besuch wert, finde ich.
Und absolut.
Da kann man dann mit dem Besuch gleich eine fantastische Session beim Yoga-Dude mitnehmen. Das schaut hier wirklich, jedes Mal, wenn ich komme, sieht es erfreulicher aus.
Anyway, bin ich sehr optimistisch. Deshalb glaube ich, dass dieses Studio noch sehr lang existieren wird. Ja, jetzt mal so vom Optimismus ein bisschen weg ist gerade so dieses, bin ich so politisch gerade ein bisschen wirklich am Ende meines Glaubens so. Jetzt ist gerade so, die ganze Zeit war gar nichts und jetzt war halt Wahlkampf und naja gut, die alte Regierung ist nicht mehr zuständig, die neue noch nicht, trotzdem stapeln sich irgendwie die Leichen in den Intensivstationen und so. Da bin ich so ein bisschen frustriert. Der Yoga-Studio-Betreiber in mir ist optimistisch. Ich weiß, irgendwann wird es vorbei sein. Die Leute werden nicht weniger yoga-bedürftig in der Zeit, da bin ich mir ganz sicher. Online-Yoga wird es nicht ersetzen. Witzigerweise ist dadurch, dass ich in meinem alten oder meinem anderen Job wieder so richtig drin bin, läuft es gerade richtig rund. So, das habe ich auch immer parallel gemacht, weiß man ja. Und das läuft gerade sehr gut, weswegen ich so unbesorgt bin wie noch nie, so existenziell. Das schon, aber dass das Jahr von vorne bis hinten übel war, muss man auch nicht drüber reden. Aber es hatte auch sehr, sehr Gutes bei mir, erzähle ich nachher noch ein bisschen. Mhm. Außergewöhnlich Gutes. Was, glaube ich, so aus der Krise raus Entscheidungen entstanden sind einfach. Wo auch noch ein, zwei Sachen anstehen.
Erzähl.
Nee, die erzähle ich nicht. Die kann ich noch nicht erzählen.
Okay. Ich dachte, weil du gesagt hast, du kommst nachher nochmal drauf
zurück. Ja, ich kann, also was bei mir dieses Jahr phänomenal war, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, war, ich habe ja das legendäre Buch geschrieben. Mhm. Also das muss ich sagen, war natürlich ein Jahreshighlight für mich, das Buch zu schreiben und zu veröffentlichen in dem Jahr. Und jetzt auch Workshops zu geben und ich kann schon mal spoilern, dass ich nächstes Jahr in dem Teacher Training als Dozent dabei sein werde. Mehr sage ich nicht dazu. Und zwinker, zwinker. Das war natürlich ein Highlight, aber
als Dozent für diese spezifischen Inhalte, Unternehmensgründung, was ja in...
Ja, so selbstständig machen, freiberuflich, diese Dinge, cool. Genau. Und genau, aber durch dieses Buch, was mich echt ein bisschen ausgelaugt hat dann mit dieser ganzen Situation, ich war ja auch psychisch nicht so ganz stabil, Januar, Februar, März, muss man sagen, dunkle Zeit, Lockdown, kein Wintersport, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist für mich auch ein Problem. Mhm. Hatte ich ja den Lebensrettungsurlaub, wie wir es nennen. Bei uns in der kleinen Familie ist es der Lebensrettungsurlaub, wo wir nach Kroatien gefahren sind und, glaube ich, die einzigen Deutschen in ganz Kroatien waren. Mhm. Es war legal, aber keiner hat sich getraut und ich war leichtsinnig genug. Und wir sind dieses Jahr, glaube ich, so viel in Urlaub gewesen wie noch nie. Mhm. Noch nie. Das waren keine... wir haben nicht die große Roadtrip-Reise durch die USA gemacht und wir waren auch nicht in Asien und mit dem Rucksack unterwegs. Wir haben einfach so Familien-Auto-Urlaub gemacht. Ich habe dir auch schon mal gesagt, dass ich Fan des traditionellen Auto-Familienurlaubs bin, wo der Papa nachts fährt und Kaffee trinkt und die Familie schläft, der Busfahrer bin. Und dieses Jahr haben wir echt fett Urlaub gemacht und ich muss sagen, jeder hat es auf seiner Bucketlist irgendwie drauf. Bei mir ist es gar nicht so hoch priorisiert, dieses Reisen. Aber ich muss einfach rauskommen. Auch hier, das ist ja schon eine große Stadt und so. Ich muss einfach rauskommen und habe das dieses Jahr jetzt echt mal durchgezogen. Stand, glaube ich, nicht bei meinen guten Vorsätzen, die ich nur so halbherzig befolge, immer mit drauf. Aber es war wirklich mein Reisejahr Nummer eins. Und das war eigentlich nur, weil ich vor diesem Corona wegfahren wollte. Es war so Flucht. Kroatien, Dänemark, Italien, Kärnten, Österreich und die Herbstferien waren jetzt mal zu Hause, einfach auch, da jetzt war halt schon wieder auch Corona-Alarm überall und so und die Kohle geht einem auch irgendwann aus. Ja, aber das war was durchaus Positives in dem Jahr. Mhm. Bei allem Gejammer, das ich immer so habe, war das mein Highlight dieses Jahr. Freue mich schon, bin schon am Planen für nächstes Jahr, was man mit dem Auto erreichen kann. mit dem Auto vor allem erreichen
kann. Und weißt du, diese schweren Zeiten, wo du angesprochen hast, diese, wenn es Zeiten gibt, wo man nicht so in seiner Mitte ist oder in seiner Kraft ist, rückblickend ist es aber auch wichtig, diesen Leuchtturm im Rücken zu haben, dass man merkt, hey, man kann auch durchkommen durch Dinge und Dinge werden wieder anders oder ändern sich ständig. Mhm. In diesem Verändern sich ständig, das ist manchmal so ein bisschen negativ konnotiert, dass man sagt, alles ändert sich ständig. Nee, immer alles ändert sich. Mhm. Period. Ohne gut oder schlecht. Das tun wir dazu, die Beurteilung. Mhm. Aber die Veränderung ist immer gegeben. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dadurch, dass ich das schon als sehr junger Mann verinnerlicht habe, dass sich Dinge sowieso ständig ändern, auf existenziellem Level, aber auch auf ganz simplen Level. Dadurch, dass ich nicht so fest hing an dieser Idee, dass sich nichts ändern darf, war, glaube ich, das Jahr für mich auch kein unerfreuliches oder kein... das hilft mir sehr, immer wieder das Bewusstsein, dass der Moment jetzt, den will ich so erfüllt wie möglich genießen. Mhm. Und was ich nicht kontrollieren kann, darüber tue ich mir so wenig Frustration selber auferlegen, wie es irgend geht. Und das war immer das Protokoll, nachdem ich gelebt habe. Das ist mir als junger Musiker sehr viel schlechter gelungen wie jetzt. Mhm. Aber hey, solche Sachen brauchen manchmal auch Zeit. Als junger Musiker habe ich vielleicht das Gleiche gesagt, aber nicht das Gleiche getan. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis das Tun und das Sagen in Synchronität verlaufen sind. Aber das ist auch okay. Die Zeit war es wert zu investieren. Und darum bin ich echt sehr dankbar, inmitten dieser Unruhe für diese Praxis und diese Technologien und all das, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, weil ich nicht ganz glaube, dass es ganz ohne eine irgendgeartete Erdungskompass-inneren Ausrichtungspraxis funktioniert, dieses ganze Spiel. Ich glaube, dafür sind wir in Zeiten, die zu fordernd sind, wo zu viel Beurteilungen, Befindlichkeiten, zu viel Emotionalität um einen rum kursiert. Und ich meine durchaus nicht nur dieses Corona-Thema, sondern eben auch, dass man mit sehr viel Meinungen konfrontiert ist und sehr viele Menschen, die diese innere Kraft manchmal vermissen lassen. Und wir haben bestimmt du im Yoga-Studio auch Situationen, wo Menschen dann manchmal einknicken und sich einfach wegreißen lassen von der Emotionalität. Und da hoffe ich, dass die Klassen, die ich gebe und die Meditationsstunden und die Seminare und all das vielleicht für manche Leute einen kleinen Unterschied gemacht haben. Ich weiß, für mich hat es einen Unterschied gemacht, zu lernen, aber auch zu praktizieren. Ich glaube, das ist beides dasselbe. Das eine ist nur, das, was du praktizierst, stellst du dann da für andere. Also ich sehe das immer in einem. Ja. Wenn ich nicht praktiziere, kann ich sehr schwer was lernen oder unterrichten oder wie auch immer man das nennen will. Aber
also das ist ja so klassische Kindererziehung. So. Ich kann genau. Den Kindern nicht sagen, hey, ihr sollt bloß nicht rauchen, das ist mega ungesund.
Do as I say, und don't do as I do.
Dann qualme ich eine so und alles andere auch. Ich kann ja nicht, also...
Perfekte Metapher, genau so ist es.
Geht nicht.
Und das ist so wichtig, das ist wirklich, ich habe es glaube ich schon mal hier gesagt, wenn so junge, weil du gerade Teacher-Training angesprochen hast, wenn junge oder auch nicht junge Yoga, ich sollte das demografisch gar nicht einteilen, wenn eine Yogalehrerin eine Werdende oder ein Yogalehrer ein Werdender kommt und sagt, hey, wie macht man das und so? Neben diesen ganzen, sage ich jetzt mal, eher betriebswirtschaftlichen Überlegungen, bei denen du ihnen dann weiterhilfst, ich kann immer nur sagen, du musst deine eigene Praxis repräsentieren. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, meine innerlichen Dips oder Täler kamen, wenn diese Praxis ins Schwanken geraten ist. Nicht so sehr, wenn um mich herum irgendwas passiert, weil das ändert sich ständig. Mhm. Ich habe natürlich Dinge, auf die ich baue, meine Ehe, die Beziehung zu meinen Kindern, all das. Aber die Kinder werden auch älter, auch da ist alles in Bewegung. Und das ist das Einzige, was ich wirklich Leuten mitgeben kann, ist nicht aufzugeben, diese Energie und Arbeit zu investieren, aufzutauchen. Und manchmal ist das missverstanden, weil ich so viel über morgen Programme redet oder Morgenpraxis. Die Leute, manchmal kommen Menschen, die sagen, du Robert, das ist ja schön für dich, wenn du gern früh aufstehst, aber ich stehe nicht um 3.40 Uhr auf. Ich stehe auch nicht um 3.40 Uhr auf. Und ehrlich gesagt, mit zunehmendem Alter, ich schlafe auch gern mal bis 6.30 Uhr aus mittlerweile, was ein Skandal ist, aber ein Skandal, den ich hervorragend finde irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir irgendeinem Mönchsideal gerecht werden, um zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zurückzukehren. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns selber gerecht werden. Dass wir uns in eine energetische Disposition bringen, von der aus wir für uns und für andere eine erfüllte Zeit ermöglichen. Nicht eine einfache Zeit, nicht eine spaßige Zeit, eine erfüllte Zeit. Und dann kann Boden verlegen oder ein Essen mit der Familie oder ein Urlaub nach Jugoslawien oder einfach nur sitzen mit Augen zu. Eine okaye Zeit sein. Mhm. Und darum geht's. Wenn alles davon abhängt, dass ich diese Jogginghose mir kaufe oder in dieses Land in Urlaub fahre, dann ist 2021 ein sehr forderndes Jahr gewesen und dann wird 2022, Spoiler Alert, ein forderndes Jahr.
Das wird die Hölle auf jeden Fall. Ich rechne mit dem Schlimmsten, aber mein Jogginghosenschrank ist, da lebe ich wirklich wie ein Mönch. So, ich habe 1 Meter Kleiderschrank und wenn der voll ist, gibt's nichts Neues. So, da muss was Altes weg,
ist auch
bevor es was Neues gibt. Und damit meine Frau mehr Platz haben kann. Da bin ich sehr rücksichtsvoll.
Sehr ehrenhaft, finde ich.
Münchner Mietverhältnisse, du weißt, jeder Zentimeter Schrank kostet Geld. So. da lebe ich tatsächlich wie ein Mönch. Und Jogginghosen würde ich sagen, diese hier, die wir unser gemeinsamer Jogginghosen-Sponsor uns mal geschickt hat irgendwann. Mhm. Dann hat er da 4 Stück. Ich habe 4 Jogginghosen. Dafür habe ich aber noch 3 Leggings. Mhm. Ah, du hast auch, ich habe deine weißen Leggings gesehen.
Shit. Ich halte ja viel von diesen, ich bin ja um Mönchsumfeld aufgewachsen und meine Yoga-Karriere möchte ich es jetzt nicht nennen, aber meine Zeit, mich intensiv mit Yoga zu beschäftigen, war in der Zeit, wo ich in Tempeln die ersten Berührungspunkte hatte. Wie, was heißt das eigentlich? Was macht man eigentlich als Yogi? Also das war lang, bevor ich irgendjemand getroffen habe, der ein Downward Dog gemacht hat. Hm. Und für mich war mein erster Bezugspunkt also tatsächlich Mönche und Nonnen in dieser Bhakti-Yoga-Bewegung. Und ich hatte unglaublich viel übrig für diesen Minimalismus. Und ich habe das einfach jetzt mit so einem Haushalterverständnis gepaart, dass ich hatte eine Zeit, wo ich gerungen habe, mit materielle Dinge zu haben oder zu besitzen und immer zu beachten, dass diese Dinge nicht damit enden, mich zu besitzen. Mhm. Weil das ist die Gefahr.
Ja, ja.
Und als ich gemerkt habe, dass ich das Nervensystem stark genug ist, auch mal was Schönes auszuhalten, dann konnte ich das sehr zelebrieren. Mhm. Aber der Unterschied ist, dass ich nicht eine innere Leere versuche mit weder einer Jogginghose, noch einem Auto, noch einer großen Wohnung.
Ja, ja.
Aber ich kann aus einer inneren Kraft raus durchaus eine große Wohnung genießen.
Mhm.
Und ich mache mir damit jetzt keine Vorwürfe mehr, aber ich kann das sehr wertschätzen, diesen Mönch-Style. Für manche Leute ist dieser Minimalismus besser zu handeln wie für andere. Aber sobald man merkt, dass Substanzen oder Besitz oder irgendwas eine Krücke wird, dann sollte man es sowieso gehen lassen. Das rate ich immer Leuten. Ich trinke zum Beispiel gerade im Moment mit dir Kaffee. Aber wenn jemand merkt, dass sein Morgen komplett scheiße ist, weil er keinen Kaffee hat oder sie, dann sollte man Kaffee einfach wegnehmen. Und ich glaube, das Komfort wegnehmen, uns aus diesen zwanghaften Dingen zu befreien.
Mhm.
Wenn ich merke, dass ich mich nicht mehr wohlfühle als Mensch ohne ein Auto, das eine bestimmte Marke und so, dann würde das Erste sein, was geht, dieses Auto. Weil das geht nicht, dass wir uns definieren über Substanzen, über Status, über diese Dinge. Das Wohlfühlen muss aus uns kommen.
Mhm.
Aber wenn wir uns wohlfühlen, dann kann es durchaus Spaß machen, eine extra Jogginghose zu besitzen, um jetzt mal bei diesem sehr trivialen Beispiel zu bleiben.
Das ist ja wunderbar, das ist ein wichtiges. Ja. Gerade seit Corona ist die Jogginghose ja.
Oder die Pyjamahose, gell?
Pyjamahose. Ja. Hast du eine getrennte? Also sind es bei dir 2?
Ja, ja.
Ah.
Ja. Ich habe getrennte Pyjamahosen, die sind nämlich alle kariert. Weil meine Frau und meine Tochter werfen mir vor, mein Sohn ist da neutral, der hält sich raus.
Ah.
Aber meine Frau und meine Tochter werfen mir vor, dass ich so denke, ich wäre ein Graf. Nur ohne Schloss oder ohne Besitztümer.
Sie denken, du wärst ein Graf.
Graf.
Sie denken, dass du denkst, du wärst ein Graf.
Und deswegen brauche ich zum Beispiel karierte Pyjama-Hosen. Wie so ein, Landadel,
okay.
A1812 oder so. Und,
Cool. Und hast du auch ein Monokel?
Ich wollte gern eins, aber ich habe keins, weil ich keins brauche. Aber ich würde eins haben.
Ein Fensterglas-Monokel vielleicht. Gibt es bestimmt in Neukölln, hipstermäßig. Zur Fashion Week gibt es bestimmt eine geile Monokel-Kollektion von Ace & Tate. Das finde ich eine sehr gute Idee, muss ich mir gleich aufschreiben.
Ja, und Thomas, was sind denn dann, weil du jetzt so nett gerade dein Jahr beschrieben hast, was sind denn dann so die Takeaways? Weil jetzt sagen wir mal, nächstes Jahr wird wieder, sieht danach aus, dass diese Corona-Sache nirgends hingeht.
Mhm.
Dieses Impfen scheint jetzt nicht die komplette, ich kenne einige Leute, die geimpft sind und trotzdem Corona bekommen haben und so, also das sind ja alles, wir lernen ja auch dazu. Wer mich kennt, weiß, ich bin weder für noch gegen Impfen. Ich finde, das soll jeder machen, wie er meint. Ich meinte damit jetzt nur, es scheint nicht die alleinige Lösung zu sein, dieses Corona-Thema wegzubekommen. Das ginge ja nur, wenn eine Impfung, glaube ich, vorbeugt komplett. Soweit ich das verstehe, ich kenne mich da aber auch, du weißt ja, in tagespolitischen Dingen bin ich ja immer komplett hinterher. Aber jetzt nehmen wir mal an, das 2022 entfaltet sich so ein bisschen. Gesellschaftlich gibt es diesen Kampf, diese Pandemie einzudämmen, der irgendwie gerecht zu werden. Egal, was da jetzt folgt an Maßnahmen, an Dingen. Wie siehst denn du jetzt persönlich gesprochen, gibt es da Dinge, Takeaways aus diesem Jahr, wo du sagst, okay, da möchte ich achtsamer sein, vielleicht mit mir oder im Umgang mit einem Thema, oder gibt es irgendwelche so Sachen, die du rüber retten möchtest in dieses neue, bestimmt auch spannende Jahr 2022?
Ja, es ist auf jeden Fall, ist für mich nochmal die Endlichkeit des Lebens, einfach so präsent durch diese ganzen Todesnachrichten und die Todesgefahr, in die man sich begibt, wenn man in eine Tram steigt.
Übrigens gab es Tod ja auch schon vor Corona, also die Endlichkeit des Lebens war schon...
Ja, aber dadurch, dass es jetzt so ein Dauerbrenner ist, ist es für mich einfach so, okay, ich will noch das und das machen, ich will das und das machen und ich will so und so sein und leben. Was muss ich dafür machen? Einfach nochmal so ein bisschen auf Null setzen, alles genauer anschauen. Ich bin jetzt Mitte 40, so und so, aha. Und da stehen noch so ein paar Entscheidungen aus, ein paar sind schon gefallen. Und das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. So, also einfach, dass ich halt sage, na gut, ich werde nicht ewig leben, ich will noch ein paar Dinge gemacht haben, ein paar Dinge erledigt bekommen. Ich weiß ja genau, wir haben ja auch schon mal über das Sterben gesprochen. Ich weiß ja auch, wenn ich sterbe, rege ich mich unendlich auf. Im letzten Moment rege ich mich wunderbar auf, weil irgendwas nicht fertig wurde oder erledigt wurde. Und wenn ich nur die Wäsche nicht in den Trockner getan habe oder das letzte Kapitel vom neuen Buch geschrieben habe oder keine Ahnung. Ich weiß genau, das denke ich, das hättest du ja jetzt wirklich noch machen können. Alter, wenn du jetzt nicht die Simpsons geschaut hättest heute Nachmittag hier auf der Intensivstation, dann hättest du es ja wenigstens noch machen können. Aber das ist halt auch wieder so ein Baden-Württemberg-Schaffe-Schaffe-Ding, glaube ich.
Aber wir haben schon mal gesprochen, diesen kalvinistischen Einfluss, den es da gibt, dass nur über Arbeit man sich definiert, über den Wert, und ich kann das immer mit einem Lächeln definitiv wertschätzen. Ich komme ja selber nicht aus Baden-Württemberg, das heißt, ich bin sehr viel vergebender mir gegenüber, wenn ich gar nichts tue.
Oh Gott.
Und viel Spaß in der Hölle. Ja. Und ja, bestimmt. Das ist sicherlich richtig. Aber ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Weil ich glaube, dass wir, du hast schon recht, dass dieses Thema Tod ist vielleicht präsenter geworden durch diese Zeiten. Aber es ist ja Fakt, dass unser Leben ist nicht endlich, und da gibt es ja auch diese wirklich, wie ich fand, sehr wertschätzende und tiefgehende Podcast-Folge, wo wir über Tod gesprochen haben. Und ich denke weiterhin, dass diese Endlichkeit von allen Dingen bedingt zwei Sachen. Das erste ist, dass diese Endlichkeit von Dingen, und das meinte ich gerade so salopp, dass das natürlich nicht mit einer Pandemie zu tun hat, sondern wenn wir geboren werden, ist das Einzige, was sicher ist, dass wir unseren Körper wieder verlassen. Was dazwischen ist, wie lang das ist alles open.
Das ist das Ziel.
Das ist die Ziellinie. Ja. Absolut richtig. Und ich glaube, dass das gibt allem so unglaublich viel Wert. Und ich bin mir ultra bewusst über die Endlichkeit von meiner total unwichtigen Existenz, aber über den Wert, den diese Zeitspanne hat, die ich auf diesem Planeten verbringen darf. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese verändernden Kontexte nicht so viel mich angreifen, weil mein Fokus ohnehin darauf ist, okay, das ist jetzt eine wilde Zeit, aber es ist trotzdem Lebenszeit. Okay, das ist jetzt Lockdown, aber es ist trotzdem Lebenszeit. Und ich weiß, wenn ich morgens ins Gefängnis müsste oder so, würde ich es genauso sehen. Okay, jetzt ist es Gefängnis, ich wüsste nicht wofür, aber es ist Gefängniszeit, aber es ist Lebenszeit. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir dann sehr bewusst damit umgehen müssen, was soll eigentlich die Legacy sein, die wir hinterlassen? Wie sollen unsere Kinder mal von uns sprechen, wenn sie nicht mehr da sind? Unsere Frauen, wenn wir nicht mehr da sind und so weiter. Und das hat mir sehr viel Anspannung genommen, persönlich. Auch in fordernden Zeiten, auch wenn Leute sich mir gegenüber nicht so verhalten, wie ich es mir wünschen würde. Ich konnte viele meiner Erwartungen gehen lassen, aber nur durch die stetige Meditation, dass es kurz ist, das Gastspiel. Sobald es unendlich wird, kann ich mich auf jede Befindlichkeit meinerseits voll ein, das Jammern und das sich leid tun. Und ich sagte, ich hatte einen Moment, wenn ich das kurz mit dir teilen darf, Thomas.
Bitte?
Ich bin der größte lebende Weihnachtsfan. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist so.
Das passt auf jeden Fall zu deinen Pyjama-Hosen, finde ich.
Passt zu meinen Grafhosen, also absolut. Und ich hatte, das ist eine Neuerung dieses Jahr. Es gab sowieso viele Neuerungen und Bewusstseins-Shifts dieses Jahr. Ich fand, das war ein ganz spannendes und lehrreiches Jahr, auch im Hinblick auf dieses Thema, über das wir gerade sprechen. Und eins davon war, dass ich die Sonntage mir nicht mehr wie früher 7 Tage die Woche arbeite. Ich liebe meinen Job, ich liebe unterrichten, ich liebe über Yoga reden. Ich kann es 7 Tage die Woche, aber ich habe gemerkt, so ein Tag einfach bloß relaxen. Und Sonntag wurde als dieser Tag etabliert. Und jetzt kam ich als Weihnachtsfan mit karierten Pyjama-Hosen, der erste Advent. Meine Tochter und ich, die ist da mein Kumpan in diesen Weihnachtsfeierlichkeiten, die mütterlich mehr so take it or leave it, der Nila, mein Sohn auch. Die mögen Weihnachten, aber die sind jetzt nicht schon in Mitte August im Modus, so wie ich und die Kleine. Und dann haben wir eben diesen ersten Advent ganz genau geplant. Wann gibt's den Toffeenat Latte Kaffee? Wann gibt's das und das und das? Und dann wurde unsere sehr, sehr alte Hündin an genau diesem ersten Advent wahnsinnig krank. An verschiedenen Baustellen, Ohrenentzündung, Bauchspeicheldrüsenentzündung, haben wir erst alles nachher erfahren. Aber die hat sehr gelitten, die ist schon wirklich im, wenn wir von Lebensabend sprechen, die ist schon quasi im allerletzten.
Die Greta.
Die Greta, die Gute. Und das hat damit geendet, dass ich den ganzen Tag über, ging es zurecht um die Greta, die arme alte Dame, und ich bin nachts noch zur Tierärztin, durfte ich noch kommen, die auch an der Greta hängt und die schon kennt, seit sie kleines Hündchen ist, und hat gesagt, okay, das klingt so schlimm, die war bloß zitternd am Boden und wir wussten nicht mehr weiter, und in der Tierklinik Stau, und dann hat die Tierärztin erlaubt, dass wir zu ihr kommen dürfen nachts, und dann saß ich bei Glatteis mit der Greta im Auto, und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wo so ein Jammern aufgetreten ist, so, ach Mensch, ich hatte jetzt diesen ersten, so, und ich konnte mich dabei ertappen und habe dann geswitcht. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, was für ein Privileg ist, dass ich diese 13 wundervollen Jahre mit dieser Hündin als beste Freundin verbringen durfte. Und was für eine Ehre das ist, ihr jetzt diesen Lebensabend, ich konnte ihre Krankheit nicht wegdenken oder wegreden, aber ich konnte jetzt sie wohin bringen, wo ihr geholfen wird. Da geht es übrigens schon wieder besser.
Sehr gut.
Und was ich damit sagen will ist, das wäre gegebenenfalls vor 20 Jahren meiner jungen Inkarnation noch nicht gelungen. Diesen Switch, weil das Jammern war trotzdem da. War ein kurzer Moment, da hatte ich so ein, ich nenne das Dips, bloß für Leute, die vorhin nicht verstanden haben, was ich meine, so, dass ich mir selber leid getan habe. Und dann habe ich shiften können und nicht im positiven Denken Bullshit, sondern im Sinne von gut reden, dass meiner Hündin nicht, da gibt's nichts gut zu reden, die hatte Schmerzen, das hat mir leid getan. Aber ich konnte trotzdem dankbar sein für den Moment, ihr helfen zu dürfen. Und plötzlich ist diese Fahrt ohne Jammern weitergegangen. Und das war für mich, und darum danke, dass ich das kurz teilen darf, war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, diese Energie, wir haben eine Möglichkeit, uns zu ertappen dabei, wenn wir ungerecht werden, weil wir so tun, dass uns das Universum was schuldet. Das Universum schuldet uns nur eins, Endlichkeit.
Ja.
Das ist das Einzige, was wir versprochen kriegen. Und diese Meditation ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Begleiter. Und für manche Leute, die das erste Mal hören, klingt das ein bisschen morbide, ist aber genau das Gegenteil. Es hält mich stabil bei der einzigen Sache, die mich interessiert, nämlich mich erfüllt in die Prozesse einzulassen, die ich bewusst wähle. Warum bin ich hier und rede mit dir? Weil ich will. Was tue ich während der Zeit? Schaue ich aufs Handy? Checke ich Wort? Nein, ich höre 100% dir zu oder gebe mich 100% ein mit meinen zugegeben sehr zurückhaltenden Möglichkeiten intellektueller Natur, aber mit ganzem Herzen. Das kann ich bieten. Und das ist mein größter Takeaway. Dass weiter genau das, was du gesagt hast, diese Präsenz der Endlichkeit mich dazu anhält, in der höchstmöglichen Vibration und Frequency zu operieren. Und das geht natürlich, siehe die Autofahrt am ersten Advent, nicht immer. Ich kann bloß jetzt den Switch schneller hinkriegen. Und dankbar sein auch für taffe Zeiten.
Es tut mir sehr leid, dass für euch der erste Advent so war. Das tut mir sehr leid.
Aber weißt du, dann konnte der Greta geholfen werden, diese Ärztin, Gott schütze sie. Ich bin da um 11 Uhr nachts ihre Kinder und Familie haben schon geschlafen.
Ja, ja.
Und dann am nächsten Tag ging es ja schon ein bisschen besser und sie ist immer noch ganz schön schwach, aber es war eine...
Sie ist wirklich, wirklich alt.
Sie ist sehr alt, sie wird 13 jetzt und die sollte eigentlich gar nicht 13, hätte werden sollen von der Art des Hundes. Weil die ist groß. Und lange Rede, kurzer Sinn. Dankbarkeit ist auch weiterführend das Nummer 1 Mittel gegen Missstimmung. Aber mir ist bewusst, dass das schwierig ist, da draußen Dankbarkeit zu erzeugen in Zeiten, die einem manchmal so unverständlich. Ich habe zum Beispiel Leute, die verstehen nicht, warum sich Leute impfen lassen und verlieren den Glauben. Dann kenne ich Leute, die verstehen nicht, warum sich nicht alle impfen lassen und verlieren den Glauben. Ich habe Verständnis für alle möglichen Gedankenkonstrukte. Aber es muss einen Punkt geben in uns, der jenseits ist von Gedankenkonstrukten, wo ich auftauche und ich atme und ich bin und ich lasse mich ein auf den Prozess von meinem Leben, unabhängig davon, was meine Meinung über irgendein Thema ist an einem spezifischen Tag. Das heißt nämlich nicht, dass ich nicht eine Meinung haben darf. Das heißt, im Kern der Operation muss ich andocken immer wieder, an was bin ich eigentlich? Bin ich so entspannt, wie ich sein kann im Umgang mit meinen Kindern? Ja. Bin ich so entspannt im Umgang mit Meinungen, die nicht meine sind? Und da müssen wir uns selber... Hat die Politik versagt in Teilen? Bestimmt. Hat das Gesundheitssystem versagt in Teilen? Bestimmt. Frage ist, haben wir uns durch Disziplin so aufgestellt, dass wir dankbar sein können, trotz unsicherer Zeiten? Die Frage höre ich zu wenig gestellt. Diese Selbstverantwortung, diese, was im amerikanischen Ownership heißt, oder im englischen vielmehr. Und das ist was, wo ich sehr viel Zeit damit verbringe, zu versuchen aufzutauchen und Meditation zu nutzen als einziges mir bekanntes Mittel in Bewegung, in Atemtechnologien oder im einfach nur Sitzen, um immer wieder diese innere Symmetrie herzustellen. Und wenn das egoistisch klingt für irgendjemand da draußen, das ist ein Egoismus, den nehme ich gern auf mich, weil ich dann den restlichen Tag mit mehr Energie für die Leute da sein kann, die ich kenne oder nicht kenne, indem ich nicht überemotional bin, nicht überaggressiv bin, nicht dies oder das, was mich wie so ein Fähnchen im Wind werden lässt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ich glaube, es gibt nicht viele Leute mit 25, die nachts dankbar und voller Glück zum Tierarzt fahren.
Wahrscheinlich.
Wenn sie andere Pläne hatten.
Und du weißt, wie ich das meine.
Ich glaube, es ist halt, zum einen ist es natürlich Praxis, aber es ist, glaube ich, wirklich auch eine Altersfrage. Einfach, also eine Kombination. Auch. Du kannst auch immer noch mit 60 kannst du noch impulsiv sein wie mit 20 und dich aufregen über die gleiche Scheiße 40 Jahre lang, 50, 60, 70 Jahre lang. Aber man wächst natürlich und ich finde es schon, es ist so ein Stück Seniorität. Es ist natürlich die Arroganz des Alters, die da aus mir spricht. Aber es ist so ein Stück Wachstum einfach, dass man...
Und Erfahrungswerte,
ja,
dass man sich vergiftet durch gewisse Emotionen, Wut auf andere.
Dass es nicht funktioniert, dass es dich nicht weiterbringt.
Genau das.
Dass du Verantwortung übernommen hast, mal irgendwo auf dem Weg und dann auch Dinge von außen bei anderen siehst, die du auf dich selber projizierst und denkst, jetzt reg dich mal nicht so auf und dann, ich reg mich aber eigentlich auch immer so auf. Vielleicht
und,
sollte ich
und was nervt dich am meisten, das kennt man an Kindern, das ist doch die eigene, boah, der nervt mich, der Typ, weil er nämlich das hat, was ich immer habe. Und
dann
machst du eigentlich anhand von einer Um-die-Bande-Spielen mit einer anderen Person das aus, was du eigentlich in dir ausmachen solltest. Bist du zu verspannt? Bist nicht du, ich jetzt in dem Fall bin. Und die Antwort ist, ich bin oft zu verspannt. Und das hat mich auf meinem Weg gehindert, mit Leuten in den Herzenskontakt zu treten beim Unterrichten, weil ich zu viel Erwartungen hatte und ich konnte das zum Glück bis zum gewissen Grad und wir sind alle in Work in Progress. Also ich habe schlechte Tage, jeder hat schlechte Tage. Der sagt, er hat keine schlechten Tage, dem misstraue ich. Und ich glaube trotzdem, dass der Punkt, den du so tiefgreifend eingebracht hast, die Endlichkeit von allem und die Konfrontation damit und wie wenig Zeit wir haben, um uns mit Drama und Bullshit zu unserem eigenen zu beschäftigen, das finde ich ist ein wahnsinniger Leitfaden, der einen ein bisschen bei der Stange hält, sein bestes Selbst versuchen zu etablieren für uns und dann natürlich auch im zweiten Schritt für andere, wenn es eine sehr alte Hündin ist. Wir können Gutes tun da draußen, aber nicht, wenn wir selber in einem Hardcore-Konflikt mit uns selber liegen die ganze Zeit oder mit einem Universum, das uns ungerecht vorkommt. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig, weil was wir nämlich mit der, um auf deinen Punkt zurückzukommen, mit der Seniorität, ich glaube, ein weiterer Punkt in meinem Fall ist, dass ich durch diese Mönche und durch dieses Umfeld in meinen sehr, sehr jungen Jahren, also ich rede hier von ab 14, 15, habe ich gesehen, was sehr viel Kraft hat. Die haben sich nämlich bis zu einem gewissen Grad umerzogen von dem, wie sie konditioniert waren. Das hat nicht immer funktioniert. In diesen Tempeln gab es genauso Fehlgriffe, gab es genauso Skandale, Streit, Hierarchie, alles, wo Menschen sind, gibt es immer diese Dinge. Aber was ich gemerkt habe, was mich an diesen Mönchen, an manchen davon, unglaublich attraktiv fand, ich, war, dass sie versucht haben, sich umzuerziehen, das Gute in anderen zu sehen. Und das fand ich eine allattraktive Eigenschaft. Und das jetzt versuchen, nach meinen Möglichkeiten auch zu etablieren, in einer Zeit, wo die Meinungen über so viele Themen so weit auseinandergehen, dass ich trotzdem immer im Herzen sage, okay, die Meinung mag eine andere sein, aber das ist eine wertvolle Person. Die ist nur zu anderen Schlüssen gekommen, wie vielleicht ich. Und das hat mich sehr beeindruckt als junger Mensch. Was hatten diese Mönche, was ich nicht hatte? Sie hatten die Eigenschaft, durch ihre Praxis das Gute in anderen zu sehen. Und das finde ich unfassbar attraktiv, bis zum heutigen Zeitpunkt. Wenn ich das bei jemandem bemerke, bin ich beeindruckt.
Ich hätte mit 14, 15 vielleicht auch mal Mönche treffen sollen.
Ich kann es wirklich raten, ob man dann in diese spezifische Religion eingestiegen ist oder nicht. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich denke oft an diese Zeit zurück. Ich glaube nämlich, dass mich das sehr nachhaltiger beeindruckt hat. Und immer noch, weißt du, in der Zeit ist man so, wie nennt man das, so beeindruckt von Bands, von Kontexten. Das ist später natürlich nicht mehr ganz so. So Hyperbegeisterung. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Dosis Yoga bekommen habe zu der Zeit in dieser Form, weil ich gemerkt habe, dass so ein paar Dinge, die mich immer noch begleiten, wo ich auch immer noch drüber spreche. Wenn Leute sagen, hey, wenn ich aber in so einer negativen Energie bin und so. Ich denke immer noch an so gewisse Prozesse aus dieser Zeit. Zum Beispiel gab es so einen Spruch da, Cleanliness is next to Godliness. Dass manchmal sich einfach mit Wasser zu konfrontieren, kalt zu duschen, deswegen rede ich da immer so viel drüber, kann unsere Energie shiften. Es ist ganz schwer, in der gleichen Energie zu bleiben, wenn du dich einfach bloß abrinnst und frisch rausgehst. Und das klingt so dumm und so trivial.
Dusche. Ich glaube, es hilft. Körperlicher Effekt. Also das ist ja wie eine Stunde Joggen gehen
so
oder
schwitzen.
Eine Runde Boxen oder Boxen. Asanas hier üben.
So ist es.
Das ist ja der Turbo eigentlich.
So ist es.
Ein Eimer kaltes Wasser. Also das ist ja nicht umsonst, gibt es ja das in Filmen, dass man betrunken mit einem Eimer kaltes Wasser wieder
so zurückholt. So hello.
Genau. Ja.
Und das sind so Dinge, genau die du jetzt nennst. Das kann dir eigentlich keiner nehmen, nur du selbst.
Ja.
Und das heißt nicht, und ich hasse diesen positiven Denken-Scheiß mit diesem immer Umreden. An vielen dieser Dinge, wenn ein Mensch stirbt, ist da nichts Positives zu reden. Für den vielleicht schon, weil er wohin reist, wo es sehr viel schöner ist. Das hoffe ich zumindest. Aber who knows? Aber was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Diese Reset-Faktoren. Das kann Boxen sein, das kann Yoga sein, das kann gutes Gespräch sein, das kann Freundschaft sein, das kann Liebe machen sein, das kann alles sein. Aber wir könnten mehr zelebrieren, was wir haben und weniger darüber deprimiert sein, was alles für Pläne in Rauch aufgehen. Und ich für meinen Teil versuche, das immer wieder Teil von meiner Meditation zu machen. Nicht im Sinne von drüber nachzudenken, sondern aufzutauchen, deswegen, weil die Zeit kurz ist. Und das hat in diesem Jahr, ich habe ja letztes Mal schon drüber geredet, glaube ich, dass meine Frau, ihre geliebte Lehrerin und ich meine von Herzen geliebte Freundin Guru Jagat verloren habe in dem Jahr. Das kann man nicht schönreden. Ich bin sicher, die ist an einem wundervollen Ort, wo sie dringender gebraucht wurde vielleicht. Aber wir, die zurückgeblieben sind und von ihrer Inspiration bis zum gewissen Teil abhängig waren, wir sind todtraurig, immer noch. Und das hatte nichts mit Corona zu tun. Vorhin. Aber dennoch muss ich sagen, dass es mich auch auf gewisse Weise gestärkt hat in diesem Bewusstsein, ich frage mich öfter mal, was hätte sie gewollt? Wie, was ist die Legacy, die sie gewollt hätte von den Menschen, die sie berührt hat? Und auch wenn ich jetzt kein direkter Schüler war, fühle ich mich trotzdem mehr als berührt von ihr und wer wirklich ein Weihnachtsgeschenk sich selber schenken will und zweifelt, ob er
selbstständig mit Yoga
möchte. Das sowieso. Aber ob er mein Buch kauft oder Unbesiegbar Leben von Guru Jagat, kauft Unbesiegbar Leben. Es ist ein Game Changer, dieses Buch. Mm. Und also jeder, der mehr über Yoga das wirkt, denen ist gut. Das weiß jeder Kampfsportler, aber es gibt mehr im Yoga wie sich denen. Unbesiegbar Leben von Guru Jagat, diese Legacy, die hinterlassen hat, das wird mein ganzes Leben lang mich weiter begleiten. Und so schmerzlich das ist und so sehr wir sie vermissen, ich habe oft im Hinterkopf, hey, was wird sie wollen? Was wird sie denken? Mit wie viel Energie tue ich jetzt dieses Programm unterrichten? Und da hat sich nichts geändert. Wenn überhaupt sich intensiviert, seit sie ihren Körper verlassen hat. Also du siehst die energetische Komponente. Natürlich vermisst man eine Person. Aber energetisch kann die Person weiter ein Teil von uns sein. Und das ist ein großes Privileg.
Ja. Robert, ich muss jetzt mal deinen Monolog unterbrechen, weil ich ein paar Sachen sonst vergesse. Mhm. Erstens, ich spoilere jetzt meinen Impfstatus. Ich habe den ersten Advent mit einer Impfreaktion auf meinen Booster verbracht. Mhm.
So, ich habe es gelesen auf Instagram.
Ja. Official. Ich bin großer Impffan. So. Ich habe auch alle anderen Impfungen. Ich finde es geil und so. Das ist wie so ein Briefmarken-Sammelalbum bei mir. Mhm. Ich finde es toll, wenn das alles aktuell ist. Bin aber kein richtiger Hypochonder eigentlich, im Gegenteil. Ernähre mich auch recht ungesund. Und dann, was du gesagt hast über die Zeit mit 14, 15. Und es ist ja so, eigentlich ist ja der Rest des Lebens, des Erwachsenenlebens, basiert ja bei fast jedem darauf, was er mit 13 bis 15 erlebt. Das ist so eine wichtige Phase. Ich denke immer, meine Kinder sind jetzt 4 und 7. Es ist natürlich sehr wichtig, was ich denen vorlebe, was die für Möglichkeiten haben, Aktivitäten zu machen, wen sie sehen, wie die Familie in der Dynamik funktioniert. Aber eigentlich ist es am wichtigsten, dass ich mich bereit mache, in 6 Jahren, wenn mein Sohn 13 wird, dass er dann den richtigen Input bekommt. Der wird sich natürlich mit 13 einen Scheißdreck drum kümmern, was ich ihm für einen Input geben will. Aber das ist ja viel wichtiger. So, also mir nicht dran denken, mit 7, da war ich in der 2. Klasse, in der Schwarzwaldschule Rheinstetten-Forchheim. Keine Ahnung, Frau Kockert war meine Klassenlehrerin, mehr weiß ich da nicht. Ich habe wahrscheinlich viel Sport gemacht. Aber was ich mit 13 gemacht habe, kann ich dir ganz genau sagen. Mhm. Weißt du so, da habe ich Guns N' Roses gehört und mich gefreut, dass Use Your Illusion bald rauskommt. Mhm. Und dann habe ich einen Bandproberaum gehabt. Deshalb habe ich auch keine Mönche getroffen, weil ich nur in diesem Bandproberaum war und Zigaretten geraucht habe und mir so kleine Bierflaschen mit meinen Freunden geteilt habe. Und das prägt einen natürlich so. Und das sind dann, natürlich finde ich es heute immer noch cool, in einem Proberaum zu sein, laut Gitarre zu spielen und dabei ein Bier zu trinken, weil das einfach hart kodiert ist auf der Rückseite von meinem Gehirn. Und da hast du natürlich Glück. Und da bin ich auf alle so ein bisschen auch neidisch. Nicht negativ neidisch, aber so ein bisschen so.
Du freust dich mit.
Ich freue mich mit. So, ich denke, auf diese Natural Born Yogis nenne ich sie immer, die halt so Second Generation Esoterik-Familie sind, nenne ich es jetzt einfach mal, die halt Eltern haben oder hatten, die da schon irgendwie mindestens einen Fuß drin hatten oder mit beiden Arschpacken auf der Matte zementiert waren schon und in irgendeiner Form eine Spiritualität zu Hause vielleicht sogar praktiziert haben, aber zumindest gelebt haben. Und das ist natürlich was, wo ich Potenzial sehe von meinen eigenen Kindern, dass sie jetzt sehen, es gibt sowas wie Yoga. So, das wusste ich mit 13, 14, wusste ich, glaube ich, nicht mal, was das ist. Und dass das uns Eltern, meiner Frau und mir, einfach hilft, mit allem klarzukommen. Morgens meditieren, Asanas üben, irgendwelche freakigen Sachen zu machen. Ich habe ja diese Meditationsrunde auch jede Woche, wo ich dann abends meiner Frau erzähle, was wir wieder gemacht haben. Und das ist dann natürlich schon eine Chance, hoffe ich, für die Kinder. Aber Kinder machen natürlich auch immer das Gegenteil von dem, was ihre Eltern machen.
Ja, schon. Aber vielleicht kommt die Zeit, wo sie zurückgreifen können auf diese Technologien. Du hast es mit deinem Vorleben, und da, jetzt schließt sich der Kreis. Übrigens, ich wollte gar nicht in den Monolog. Das Thema ist bloß was, was mich sehr fasziniert, dieses, was uns empowert zu unserer Praxis, und da ist der Tod wichtig. Also sorry, falls ich da zu lang ausgeholt habe, aber
alles gut.
Was ich glaube, genau das, was du jetzt sagst, Thomas, schließt sich doch jetzt der Kreis. Du kannst nur vorleben, was in deinem Leben den Unterschied gemacht hat. Mhm. Authentisch. Du brauchst deinen Kindern nicht vorleben, dass du nicht mal einen schlechten Tag hast, dass du nicht mal weiter weißt, dass du versucht hast, eine Sache zu tun und dann hatte die eine Wirkung, die du vielleicht nicht erhofft hattest. Manchmal ist das Leben einfach so. Mhm. Aber ich glaube, dass sie immer davon profitieren werden, dass ihre Eltern versucht haben, offen zu sein für die Möglichkeit, hey, man kann was bewegen, man kann was einsteuern. Wir sind nicht nur Opfer von unserer genetischen oder gesellschaftlichen Disposition, mhm. sondern wir können uns selber ein bisschen freischwimmen. Mhm. Und ich glaube, das ist so viel wert. Ich glaube, das ist so viel wert und deine Kinder werden profitieren von deiner Praxis. Egal, ob sie mit 14 sagen, das ist peinlich und bei der, was weiß ich, welcher politischen Organisation einsteigen und was ganz was anderes machen.
FDP,
das ist wahrscheinlich nicht abzuwenden bei beiden Kindern von uns. Aber ich glaube, das hat so viel Wert, zu sagen, hey, ich bin im Reinen mit mir, in meiner Ehe, die Kommunikation stimmt und dann kommt man auch durch schwere Zeiten irgendwie. Mhm. Und ich finde, das ist schön. Es liegt eine gewisse Schönheit auch in schweren Zeiten, auch in traurigen Zeiten. Deswegen dieses Beispiel mit dieser Adventfahrt. Mhm. Ich glaube, wir in Amerika sagt man paying your way forward. Mhm. Das, was uns mal gegeben wurde, geben wir einfach weiter. Darum mhm. geht's. Mhm.
Ja, natürlich. Klar, wir sind, aus was wir gemacht sind.
Und ich glaube nicht, dass du, ich weiß, dass du dich mit diesen Natural Born Yogis freust.
Ja, ja.
Aber
ja.
Du hast alles, was du brauchst.
Ich habe alles. Ich habe nur einen anderen Weg dorthin
genau.
gehabt.
Und jeder hat in gewisser Weise einen anderen Weg.
Ja, ja.
Und auch wenn es bei mir im Raum stand, ich wurde ja zum Beispiel kein Mönch, weil das hätte das Herz meiner Mutter gebrochen. Es stand mal kurz im Raum und das hat meine Mama sehr belastet. Mhm. Und das habe ich ihr dann, das war das eine, was ich ihr erspart habe. Der Weg geht, wo er hingeht, aber du hast absolut recht, wir sind ein Produkt von diesen wirklich intensiven Jahren, dieser frühen Jugend.
Ja.
Und ja, bei mir ist es fast lächerlich so.
Du hast dann noch einen Beruf draus gemacht.
Ich habe einen Beruf draus gemacht, über das zu reden, was mich seit 14, ich gebe Bhagavad Gita Seminare, Movement, alles, was schon immer da war. Also ich habe mich anscheinend gar nicht weiterentwickelt und fühle mich pudelwohl. Also ist okay.
Man muss sich nicht entwickeln, wenn man.
Das ist überbewertet.
Ich komme vom Land, ja, so, oder ich sage mal aus dem ländlichen Bereich.
Ja.
Natürlich, man muss sich auch nicht verändern. Wenn man
augenscheinlich
sich
ist alles genau, wie es immer war.
Ja,
ich liebe Musik. Und
schau,
ich habe gestern damit verbracht, diesen neuen Beatles-Film anzuschauen auf Disney Plus,
ja,
Get
ja,
Back.
Ja, 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 ja.
Und dann musste ich wirklich schmunzeln, weil ich mir dachte, ich bin so begeistert von den Beatles. Ich weiß das nicht, du bist ein Rolling Stones-Mann, aber
ich bin ein Beatles-Songwriting-Fan, wie du weißt.
Ja.
Ich liebe die Songs, ich mag die Performer nicht.
Verstehe ich.
So.
Aber bei mir ist es so gleich geblieben, alles, was mich interessiert. Diese Liebe zu Indien, wo auch immer die herkommt. Diese Liebe zu George Harrison, wo auch immer die herkommt. Und all das, es hat sich wirklich nicht sehr viel getan. Also jemand, der mich jetzt treffen würde und mich kannte mit, was weiß ich, 16, 17, sind immer noch die gleichen Dinge. Ich bin immer noch Kampfsportfan. Ich laufe immer noch in Jogginghose rum und ich habe immer noch gern gute Gespräche und trinke kein Alkohol und alles gleich.
Kann ich bestätigen, meine Frau hat die Woche mich wirklich gefragt, wie alt ich eigentlich bin, als ich den Kindern beim Abendessen referiert habe über die drei Songs namens Bed of Roses, die in den 90ern innerhalb von 2 Jahren von 3 verschiedenen Interpreten herauskamen.
Ich kenne nur den von Bon Jovi.
Deshalb.
Was sind die anderen beiden?
Bed of Roses von Warrant, natürlich.
Oh, ja.
Cherry Pie. Und
Cherry
so.
Pie, ja.
Ja. Und Bed of Roses.
Und jetzt wird's ganz obskur. Warrant haben zu einem Kampfsportfilm mit We Will Rock You, eine Queen-Cover-Version, den Soundtrack zugesteuert, dem Film, der heißt Fäuste, du musst um dein Recht kämpfen. Und leider
ist er super gut.
Habe ich ihn auf DVD. Wie jeden Kampfsportfilm.
Auch, sagt auch, wie alt du bist, wenn du sagst, du hast eine DVD. Ja. Das ist eins vor VHS, junge
ja.
Leute.
Ja.
Und die dritte Version, für mich, ich habe relativ lange referiert, wie so ein alter Mann. Für mich die Nummer 1 ist Bed of Roses, heißt aber, glaube ich, No Bed of Roses, der Song von Lynch Mob. George Lynch von Dokken, du weißt. Lynch Mob. Und das ist ein fantastischer Song. Aber der ist schon sehr, den hast du nie gehört in der Ecke, wo du warst in den 90ern. Und du hättest mir vielleicht sogar eine reingehauen, wenn ich diesen Song trällernd an dir vorbeigelaufen wäre mit meinem Haarspray und dem Eyeliner.
Aber immerhin kenne ich zwei von dreien.
Ja, also du kennst Warren und Lynchmob. Und ich habe eine klare Rangliste. Wir haben aber dann nach dem Essen die Songs nochmal durchhören müssen. Die Kinder haben es natürlich nicht gemacht. Meine Frau hat es auch nicht gemacht. Nur ich habe die Songs durchgehört. Aber ja, sowas bleibt dann doch hängen, was man mit 14 macht, so was um 91 rum an Musik rauskam und der Rest halt auch, klar.
Und was war denn dann 2021? Gab es so ein Buch, das du gelesen hast, ein Online- oder Live-Seminar oder eine Yogastunde, die du besucht hast, ein Moment, eine CD vielleicht, irgendwas? Was sind denn so in dieser, wenn wir so Rapid Fire kurz machen, was waren so die Punkte, auch weil wir von Takeaways gesprochen haben? Gab es Momente, wo der Buchrelease, klar, ja, aber vielleicht hast du ja auch einen Input von extern erhalten im Sinne von einer Quote, die dich beeinflusst. Irgendwie sowas. Gab es sowas 2021, das dich auch aus diesem Jahresbeginn fang, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich die Energie wieder ein bisschen in andere Wege leiten und so weiter?
Also ich habe, was sehr Lockdown-typisch ist, ich habe die meiner Meinung nach bisher beste Streaming-Serie, Fernsehserie gesehen, die ich je gesehen habe.
Erzähl.
The Handmaid's Tale.
Habe ich viel gehört, Amazon. Nicht gesehen, aber ist sehr viel drüber gehört.
Beste. Und ich habe wirklich, ich gucke wirklich viel Serien, so, wir haben keinen Fernseher, aber ich gucke wirklich viel Netflix, ich habe auch Disney Plus und ich habe Amazon. Ich hätte wahrscheinlich auch Sky und Magenta, aber ich würde den Überblick verlieren. Und The Handmaid's Tale, muss ich Werbung machen, ist die beste bisher, so ist, ja, doch, muss ich sagen. Das muss sagen, freue ich mich sehr, weil es war auch wirklich ein gutes Jahr, um zu Netflixen, weil man konnte nicht viel anderes machen. Handmaid's Tale war ein Highlight. Buch bin ich so ein bisschen enttäuscht in diesem Jahr. Ich habe Die drei Sonnen gelesen von diesem chinesischen Autor, wo ich mir den Namen nicht merken kann. Das ist eine Trilogie, das wusste ich nicht am Anfang, hat mir jemand empfohlen, das ist eine Trilogie. Es sind drei Bücher, ungefähr 1000 Seiten. Ich lese es auf dem Handy, da sind es pro Buch 1600, 1700 Seiten.
Heavy.
Und Spoiler, ich habe im August angefangen mit dem ersten Buch und beende jetzt das dritte.
Grandios.
Ist gut, ist so Science Fiction, war das erste chinesische Buch, das ich gelesen habe. Natürlich auf Deutsch habe ich es gelesen. Also, ich muss immer überlegen, ob es auf Mandarin oder Kantonese.
Ja.
Nee, ich habe es natürlich auf Deutsch. Und es ist sehr geil, weil es so viel sprechende Namen hat und so eine blumige Sprache, ohne irgendwie doof zu sein. Es ist sehr gut übersetzt auch. Also, das waren meine medialen Highlights. Musikalisch muss ich sagen, ist nichts, was nach 1994 entstanden ist, relevant für mich. Daran hat sich auch 2021 nichts geändert, außer des Satnam Sessions natürlich. Ich habe alles auf Vinyl. Ich fand sie schon geil, als sie noch bevor sie Mainstream war. Aber ich war auf einem einzigen Konzert in diesem Jahr. Also wenn man jetzt vom Satnam Sessions Konzert hier in diesen heiligen Hallen absieht, war ich auf einem einzigen Konzert. Das war das Beste. Und es war auch ein gutes Konzert, aber da drehe ich durch, wenn ich nächstes Jahr nicht meine Konzertpläne verwirklichen.
Du gehst so gern auf Konzerte, ne?
Ich gehe normalerweise, würde ich sagen, alle zwei Wochen auf ein Rockkonzert, sonst kriege ich einen an der Klatsche. Einmal im Monat mindestens eher alle zwei Wochen.
Ja.
Also ich habe zu Hause, wir haben so Bilderrahmen, meine Frau hat mir so Bilderrahmen gemacht mit den besten Konzertkarten so. Und das sind so 1 Meter auf 70 Zentimeter Rahmen und da werde ich jetzt den dritten besorgen müssen, wo halt so All-Time-Tickets, das ist geil. So viel schöne Erinnerung. Und dieses Jahr war es nur ein Konzert leider. Es war sehr gut, aber es war auch mit Maske und man durfte sich nicht bewegen und so. Und ich habe immer noch Wacken-Tickets, die im ersten Lockdown natürlich ungültig wurden, dann im zweiten Lockdown. Jetzt das dritte Jahr wird es dann klappen, dass ich nächstes Jahr hoffentlich nach Wacken fahre und einfach mache, was ich mir mit 14 immer gewünscht habe, bei sowas zu machen. Ich denke an dich, an diese Toilettengeschichte, die ich hier nicht wiederholen möchte.
Genau,
die ist gruselig.
Ja.
Das waren meine medialen Highlights. Aber ich glaube, der Handmaid's Tale war wirklich der größte Impact. Also wenn man es schaut und es ist auch gerade Lockdown, geht es einem schon ein bisschen an die Psyche auch, weil es um so ein totalitäres Regime geht und so weiter. Aber es war sehr, sehr gut gemacht. Schauspielerisch, auch bildlich. Wirklich Wahnsinn. Ende der Durchsage. Und ja, mal schauen, was das nächste Jahr wird. Bei dir, Robert, bestes Buch?
Bestes Buch, Chöngyam Trungpa heißt der sehr, sehr umstrittene spirituelle Lehrer, der damals in Colorado auch ein spirituelles buddhistisches Institut, ich glaube Naropa hieß es, da hat der Ramdas, den viele, glaube ich, von den Hörerinnen und Hörern kennen dürften, auch mal ein Gita-Seminar unterrichtet im Sommer lang. Und der Chöngyam Trungpa war ein Lama aus Tibet, der auch geflohen ist, als die Kommunisten Tibet besetzt haben, hat dann unter dem Dalai Lama gearbeitet und ist dann nach USA und hat sich da hervorgetan als auch wahnsinnige Partynase und so. Also der hat sehr viel interessante und auch nicht so in Ordnung Dinge vereint, hatte aber, was seinen spirituellen Geist betrifft, definitiv eine Gabe und hat ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe, Shambhala heißt es, The Path or the Way of the Sacred Warrior. Da geht es einfach um eine, das ist sein, glaube ich, eins seiner nicht-buddhistischen Bücher im klassischen Sinne. Natürlich ist alles durchzogen von seiner Lehre, wie er als Mönch aufgewachsen ist. Aber der versucht es in den Kontext zu stellen, der ein bisschen weiter gefasst ist, was mich immer sehr erfreut. Also wenn Leute aus ihrer eigenen Tradition ausbrechen und inklusiver werden bezüglich dieses Experimentsleben und was man damit tun kann. Und das hat mir sehr gefallen. Gerade lese ich zum Beispiel was ganz was anderes, Dead Wake heißt es, das geht über den Ersten Weltkrieg, wie ein Schiff, die Luciana, das war so ein Schwesternschiff der Titanic, und ein deutsches U-Boot auf Kollisionskurs sind und dann dieses große Schiff wurde auch gesunken. Da bin ich aber noch nicht durch, das heißt, das kann ich noch nicht berichten. Ich lese ja manchmal ganz gern dann so, wenn ich ein spirituelles Buch gelesen habe, dann brauche ich wieder irgendwas anderes. Mir wird es sonst zu viel.
Ja, ja.
Gerade wenn ich den ganzen Tag coache und unterrichte, freue ich mich manchmal, wenn ich was lese, was mit meinem Leben, Gott sei Dank, nichts zu tun hat. Und das ist also, da geht es um U-Boote im Ersten Weltkrieg. Ich auch bin großer U-Boot-Fan, vielleicht auch, weil ich so viel im Nightliner unterwegs war.
Ja.
Kann mich in Beziehung setzen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Wir haben mal auf Tour im Sommer, ist in unserem Nightliner, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das sind diese großen schwarz getönten Busse, wo die Bettkojen drin sind, wo Musiker, Rockmusiker oft drin reisen, außer sie sind Metallica und Bruce Springsteen, dann fliegt man. Der Rest des Musikerpöbels wie Boys II Fire fahren im Nightliner.
Nein, es gibt noch die Variante.
Van gibt es auch noch.
Van und im Club schlafen.
Im Club schlafen. Auf der Bühne sogar, alles schon passiert. Aber da haben wir dann, ist im Nightliner die Klimaanlage ausgefallen im Sommer. Und diese Dinge sind ja schwarz, die werden ganz heiß. Und dann haben wir uns das Boot angeschaut, diese 100-Stunden-Fassung. Und dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, hey Jungs, wir müssen aufhören, das ist zu real. Ja. Wir saßen so 16 Mann, alle in Unterhosen schwitzen und haben das Boot angeschaut mit Grönemeyer und so. Und dann war es irgendwann so, okay, das ist jetzt zu real. Wir sind in dem U-Boot quasi. Und Serien halte ich immer sehr light. Ich bin jemand, der bekannt dafür ist, bei Voice of Fire, weil wir gerade über den Tourbus gesprochen haben, gibt es eine Regel, dass wenn ich im Nightliner bin, darf nichts super Darkes angeschaut werden, kein Horror, kein Splatter, nichts dergleichen. Okay. Also ich mag Light-Unterhaltung. Vielleicht, weil der restliche Tag mit so eher tiefgreifenden Sachen verbracht sind. Wenn ich was anschaue, ich habe zum Beispiel gerade eine Fortführung dieser Sons of Anarchy Biker-Serie geguckt, Mayans MC, fantastisch, fantastisch. Also da spielt auch interessanterweise ein Yoga-Lehrer mit, der ein Ex-Navy Seal ist. Er spielt einen Navy Seal dort, der auch in diesem Rama-Crew von Guru Jagat unterrichtet, auch Mikal Vega heißt er. Also sehr lustig, dass man doch über eine Ecke immer irgendjemand irgendwo kennt. Das hat mich sehr erfreut und es ist definitiv nicht jetzt übertrieben, sinnhafte Unterhaltung, aber mich hat es unglaublich erfreut. Dann natürlich, dass Sex Education neue Folgen gab, hat mich erfreut. Aber
ja, da fand ich jetzt die neuen nur so mittel.
Ich fand die auch besser früher. Atypical hat mich auch erfreut, über diesen jungen, autistischen jungen Mann mit seiner fantastischen Schwester und deren Erlebnisse. Also da halte ich es sehr leid und jetzt gerade habe ich Mayans MC, was es gibt, fertig geguckt und habe diesen Beatles-Film für mich entdeckt und tue jetzt diese vielen, vielen Stunden den Beatles dabei zuschauen, wie sie weird sind.
Geil. Robert, mit Blick auf die Uhr, was wünschst du dir für 2022?
Ich wünsche mir tatsächlich besonders für die Risikogruppen in unserem Land, und damit meine ich auch die mental gefährdeten Risikogruppen, über die zu wenig gesprochen wird, die Kinder und so weiter. Ich wünsche mir, dass all diese Maßnahmen irgendwie greifen, aber auch berücksichtigen, dass Leute auch mental krank werden können. Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft wieder diese vielleicht auch von USA vorgelebte Division und das sich anschreien und das sich gegenseitig Vorwürfe machen, ein bisschen zurückrudern können und ein bisschen mehr wieder wertschätzen, dieses Unity in Diversity, was ich schon öfter mal erwähnt habe, dass wir doch irgendwie auch alle im gleichen Boot sitzen, auch wenn wir nicht immer 100% nachvollziehen können, warum jemand das so macht und jemand das so macht. Und für mich selber bleibt alles wie immer. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich bin Familienmensch, ich gehe nicht aus. Ich nutze Pranayama statt Drogen. Ich nutze Movement und das ist nicht immer Hatha Yoga. Ich werde weiter an Bolzplatztoren hängen und Klimmzüge machen und We Will Rock You von Warren Turn. Und es wird alles für mich persönlich bleiben, wie es ist. Und dann wird sich natürlich gleichzeitig alles immer ändern, weiterhin. Und ich bin bereit. Ich wünsche einfach jedem da draußen, so, weil wir gerade von Buddhismus gesprochen haben, ich finde das sehr nett, diesen Ansatz. Ich wünsche auch den Leuten, die mich vielleicht nicht so gut leiden können oder finden, dass ich manchmal gewiss dieses hier oder jenes missrepräsentiere, auch im Yoga oder auch bezüglich Meditation, oder die finden, dass ich zu viel oder zu laut rede oder zu wenig oder zu anders oder wie auch immer. Ich wünsche einfach jedem da draußen, dass er eine gute Zeit hat und Mantra-Meditation für sich entdeckt. Das sind die zwei Sachen, die ich mir wünsche.
Das sind nicht die schlechtesten Wünsche. Was gibt's zu Weihnachten?
Viel des falschen Essens. Weil ich bin nämlich jetzt schon, ich bin wirklich so kindisch in vielerlei Hinsicht, wenn es um Weihnachten geht. Ich habe gestern schon Kinder vom Bullerbü Weihnachten mit meiner Tochter gehört. Das finden wir sehr gut, wenn es dann in Schweden da auch, in diesem alten Schweden da irgendwie Schnee gibt und was die so essen und so weiter. Und dann haben wir uns so...
Ich lese auch gerade den Michel wieder vor.
Ich habe gerade in der Yogastunde gesagt, das wilde Leben in sich spüren. Und dann habe ich die Leute angeschaut und keiner wusste, was das bedeutet. Ich so, Michel von Lönneberger, der größte aller Yogis.
Ja.
Also ich wünsche wirklich den Leuten, dass sie das wilde Leben in sich spüren. Wirklich. Michel von Lönneberger ist nicht die schlechteste Metapher für was wir manchmal vermissen. Dass alles ein Abenteuer sein kann. Selbst in so einem beschissenen Holzschuppen zu sitzen. Und wir holen uns manchmal, wir sind zu verspannt, um zu erkennen, dass unsere Kinder, die Kinderbücher, die sie lesen, eine super Inspiration sein können.
Michel ist best.
Why not?
Also Kinderbücher sind eh fantastisch. Das kommt noch. Das schreibe ich dann als
Das drohe ich ja auch Viertes. Schon seit langem an.
Das ist ja eigentlich schon fertig. Mein Kinderbuch soll nur keinen Verlag haben. Ich glaube, ich mache da nochmal einen Anlauf. Oder ich schreibe noch eins.
Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Aber das sind so meine Wünsche. Wie schaut es bei dir aus, Thomas?
Ich wünsche mir, dass es vorbei ist. Ich wünsche mir einfach so ein bisschen Normalität zurück. So, ich wünsche mir ein normales Jahr mit... Ich will, dass es wieder ist wie vorher.
Denkst du, dass es kommt?
Nee, ich weiß, es wird nie mehr normal. Oder es ist halt jetzt einfach ein anderes Normal. Es ist ja eh immer ein anderes Normal. So, keine Ahnung, wir hatten auch mal keine Handys und man konnte sich auch mal keine Flugreise leisten.
Das war übrigens jetzt kein zynisches Nachfragen.
Manche
Leute glauben ja, es gibt, ich glaube ehrlich gesagt eher
es nicht. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Es wird sehr lange nicht mehr so ähnlich sein wie vorher. Und dann ist die Welt so anders, dass es eh nicht mehr ist wie 2019.
Correct.
Also 2029 ist alles eh anders so. Dann gibt's
ich denke schon, dass es wieder Konzerte gibt und
natürlich.
Vielleicht sogar sehr bald.
Aber es wird immer präsent bleiben.
Ich glaube, Corona wird nirgends hingehen.
Aber wenn ich mir was wünschen darf,
dann
ist es, dass es endlich vorbei ist, der Scheiß. Das wünsche ich mir. Und Weihnachten werde ich definitiv essen. Eins meiner Learnings ist ja Carpe Diem und das heißt auch ein Body Mass Index, ist nicht der Index aller Dinge. Deshalb werde ich essen. Jogginghosen sind sehr nachgiebig.
Hey, und man kann ja dann joggen gehen damit.
Man könnte joggen, wenn man die Knie
dazu oder Radfahren in deinem Fall
radeln.
Oder schwimmen oder ich meinte damit nur
ja.
Es muss eine Balance sein, die passiert.
Ja.
Und ich finde, man kann alles Mögliche genießen, aber man darf es nicht. Zucker muss kein Lifestyle-Choice sein, sondern das tut man jetzt zu Weihnachten ein bisschen zelebrieren und dann lasst man es wieder weg und alles ist gut.
Ja, ich freue mich auf Zucker. Ich habe auch schon, also es wurden schon Kekse gebacken bei uns. Ich habe sie auch schon fast alle gegessen. Freue mich. Wird ein gutes Jahr. Egal wie dunkel es wird wieder hell werden. Und dunkel ist auch nichts Schlechtes so. Wenn man früher ist man immer nachts in den Club gegangen, da war es auch dunkel. Deshalb.
Es ist tatsächlich der wichtigste Punkt, ist das Schatten und Licht. Für beides muss Platz sein.
Ja.
In unserer Praxis, im Yoga, im Leben. Und ich wünsche auf jeden Fall jedem, der diesen Podcast mitverfolgt hat dieses Jahr und jedem, der diesen Podcast überhaupt nie mitbekommen wird, das Allerbeste für 2022. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen und wünsche euch da draußen Gesundheit und so viel Entspanntheit, wie ihr irgend übrig habt für euch selbst und andere. Bleibt stabil und fühlt euch so wohl, wie es euch möglich ist, in euch, weil das ist der einzige Ort, der immer verfügbar sein wird, egal was externe Umstände bieten oder eben gerade nicht bieten. Das ist der Weg.
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support, vielen Dank Robert.
Danke dir.
Und frohe Weihnachten.
Gutes neues Jahr.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch, sagt man. Gell? Und wer Lust hat, sich noch gütlich zu tun, sowohl Thomas als auch mein Buch sind, glaube ich, gar nicht so verkehrte Geschenkideen.
Das sind super Geschenkideen.
Ich glaube, beides kann man auch signiert ordern in den respektiven
Shops. Ich bringe es auch persönlich vorbei.
Genau, Thomas bringt es auch persönlich vorbei. Wie wir wissen, bin ich dafür zu entspannt.
Und nee, ich komme im Radl. Ich mache das. Ich habe das ja auch mit dem Merch, mache ich das ja manchmal. Wenn jemand super. Hier so ein T-Shirt bestellt, dann fahre ich da mit dem Radl auch mal hin nach Giesing oder sonst wo ist Endling.
Und Merch ist ein gutes Thema, weil da steht ein neuer Drop an. Im True Yoga Rebels Shop. Das heißt, wer vor Weihnachten noch zuschlagen möchte, das ist noch nicht draußen, je nachdem, wann der Podcast jetzt droppt, wird es schon im Shop sein. Aber schaut mal vorbei, www.trueyogarebels.com. Ansonsten die Kraft des Suchens oder selbstständig mit Yoga. Wir freuen uns über euren Support und auf in ein kraftvolles, gestärktes 2022. Peace.
Peace, Amen, Namaste.
Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu.de oder besuch mich in meinem Yogastudio Shiva Shiva hier in München. Bis bald. Namaste. Oh.